ich glaube, wir müssen wirklich daran arbeiten, die Bereitschaft zu entwickeln, dass wir sagen, wenn wir im Digitalbereich vorankommen wollen, dann müssen wir das als Chance begreifen und müssen es von Anfang an in die Prozesse reinkriegen. Und das ist, glaube ich, das, was die Hauptaufgabe ist. Und dann ist es, glaube ich, echt so, dass wir die verschiedenen Ebenen brauchen, dass wir gute Regulierung brauchen, dass wir uns trauen, das auch zu tun. Also wir haben in Deutschland da ja immer Manschetten davor, aber wenn man sich die angelsächsischen Länder anguckt, da geht es mit Regulierung, ohne dass die zugrunde gehen. Und wir brauchen, glaube ich, die guten Umsetzungsstrukturen. Und wir brauchen, glaube ich, dann diejenigen, die auch einfordern, also die Zivilgesellschaft. Und wir brauchen auch, haben wir bisher noch nicht so thematisiert, im Ausbildungsbereich im Grunde, das ist vielleicht auch sowas, wo Wissenschaft mit reinkommt, im Hochschulbereich, aber auch in den IHKs brauchen wir auch die Weiterentwicklungen, dass Barrierefreiheit sozusagen einfach mit zu den Ausbildungsgängen gehört und dass es Standard wird.
Digital Kompass Podcast. Der Podcast, um gemeinsam digitale Barrieren zu überwinden. Präsentiert vom Digital Kompass. Moderator, euer Inklusator Sascha Lang.
Moin Moin, guten Morgen, mein Name ist Sascha Lang. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Podiumsdiskussion. Es sind zwei geteilt. Im ersten Teil werden wir gemeinsam digitale Barrieren überwinden und schauen, worauf es ankommt. Im zweiten Teil werden wir dann ein bisschen mehr über die Praxis sprechen. Was steht im Fokus? Digitale Barrieren. Wir begegnen sie mittlerweile überall, weil die Digitalisierung macht keinen Halt, die geht ganz schnell voran. Barrierefreiheit ist aber wichtig. Und wie wichtig sie in dieser digitalen Welt ist, darüber sprechen wir heute. Wir werden auch den Fokus auf die Verbraucher werfen. Wie können die Verbraucher besser mit der digitalen Welt umgehen? Digitale Barrieren überwinden als Gemeinschaftsaufgabe ist dann auch noch ein weiteres Thema. Wie kann Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft und die Wirtschaft zusammen funktionieren? Und vor allem, welche Rolle spielt dieses großartige Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, welches am 28. Juni 2025 in Kraft tritt? Welche Rolle spielt dieses Gesetz und wie kann es uns dabei helfen, die digitalen Barrieren abzubauen? Dann ist doch natürlich wichtig, die digitalen Kompetenzen zu vermitteln und zu sensibilisieren. Dann stellen wir uns natürlich auch die Frage, wie die Rolle der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sein wird. Und das Ziel dieses Podiums oder dieser Podiumsdiskussion wird sein, die Bedeutung der digitalen Teilhabe zu analysieren und natürlich das Projekt Digital Kompass vorzustellen. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr alle Mobilfunkgeräte ausschaltet. Und danke fürs Zuhören und Teilnehmen. Wir haben hier in dieser Runde 5 Gäste. Einen 6. Gast, der wird nichts sagen, liegt zu meiner Rechten, ist ein schwarzer Labrador, der passt nur auf, dass ich keinen Blödsinn rede. Das ist mein Fürhund. Ich habe zu meiner Rechten sitzen Andreas Bethke, er ist Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbands Deutschlands. Dann auf der rechten Seite von Andreas sitzt Dr. Matthias Müller, er ist Präsident des Deutschen Schwerhörigenbundes. Dann zu meiner ganz links sitzt Bernd Leise, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von der Universität Vechta. Daneben ist Ines Hiegemann, sie ist Projektleiterin Digital Kompass von der Baxo Service. Und zu meiner Linken direkt Eva Nese, sie ist Projektleiterin des Digital Kompass beim Deutschland Sicher im Netz e.V. Jetzt wisst ihr, wer alles bei mir ist. Ich hätte noch ein paar Minuten Zeit, ich war schneller als der Plan hier sagt. Aber wir fangen trotzdem an mit der Fragerunde, weil das ist das Wichtigste. Was wollen wir wissen, was wollen wir erfahren? Und meine erste Frage geht deshalb an Ines und an Eva. Und zwar die Frage, der Digital Kompass Podcast ist ein bundesweites Projekt, welches sich für die digitale Teilhabe von Menschen mit Seh-, Hör- und Mobilitätsbeeinträchtigungen einsetzt. Und man kann wirklich heutzutage sagen, dass dieses Projekt einen großen Zulauf hat und ziemlich Zuspruch bekommt. Wie ist die Idee für dieses Projekt entstanden, Eva? Oder Ines, wer fängt an?
Ich würde da mal direkt starten. Ja, der Digitalkompass besteht tatsächlich schon jetzt seit 10 Jahren, haben wir kürzlich festgestellt. Also wir feiern 2025 10-jähriges Bestehen in unserer aktuellen Projektphase. Wie du gerade sagtest schon, Sascha, richten wir uns insbesondere auch an Menschen mit Hör-, Seh- und Mobilitätsbeeinträchtigungen. Und dass wir das Projekt in diese Richtung auch entwickelt haben, liegt so ein bisschen daran, dass wir einfach sehr viel Feedback aus unserem Netzwerk, aus unserem Projekt mit den ganzen Ehrenamtlichen, mit denen wir zusammenarbeiten, bekommen und dort auch zum Beispiel beim letzten Deutschen Seniorentag eine Umfrage gemacht haben. Was sind denn eigentlich die Bedarfe? Wir kümmern uns ja sehr um digitale Teilhabe, um digitale Vermittlung von Kompetenzen in dem Projekt. Und was ist sozusagen das, was Leute noch möchten, was sie benötigen? Und da kam genau diese Idee, dass unser Netzwerk, unsere Zielgruppe gesagt hat, wir möchten einfach mehr für Menschen mit Seh-, Hör- und Mobilitätsbeeinträchtigung, damit auch diese Menschen eben an der digitalen Welt teilhaben können.
Wer kann sich an den Digitalkompass wenden und für wen sind die Angebote konkret gedacht und auch natürlich aufbereitet?
Genau, da kann ich gerne mal weitermachen. Der Digitalkompass richtet sich eigentlich an 2 Ebenen. Das ist einmal an unsere Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, unsere Standorte. Das ist ganz unterschiedlich aufgestellt. Das sind Organisationen, seien es Vereine, aber auch Seniorenbüros, Mehrgenerationenhäuser, Bibliotheken. Also wir haben da eine große Bandbreite, in der ehrenamtlich Tätige dann unterwegs sind, die wiederum ältere Menschen in die digitale Welt begleiten oder unterstützen. Also das ist einmal die Ebene der Organisation. Und dann sind wir natürlich auch bei der Zielgruppe selbst, also die Menschen mit Hör-, Seh- und Mobilitätsbeeinträchtigung, die dann die Angebote nutzen, die von den Ehrenamtlichen unterstützt werden, geschult werden, beraten werden. Also die 2 Ebenen nehmen wir auf. Und man kann natürlich uns auch immer gerne kontaktieren, sodass wir dann weiter vermitteln können, Angebote benennen können, unsere ganzen Standorte. Kleiner Wink hier, vielleicht auch gerne zu unserem Stand kommen. Da kann man das auch noch mal gut sehen.
Kleine Werbung, Nummer D13 ist der Stand, für die, die es jetzt schon mal notieren wollen. Du hast bereits jetzt die Standorte angesprochen für den Digitalkompass. 200 Standorte gibt es mittlerweile in Deutschland. Worum geht es bei diesen Standorten?
Genau, das sind alles Standorte, die eine Qualifizierung durchlaufen haben. Das werden wir auch im zweiten Teil nochmal im Praxisteil sehr ausführlich sehen und hören. In den Standorten sind alles geschulte Ehrenamtliche, die ganz unterschiedliche Angebote vorhalten. Seien es 1:1 Beratung, wenn man konkrete Fragen hat zu, wie kann ich denn jetzt das Foto mit meinem Smartphone versenden? Kann ich eine Beratung aufsuchen? Aber auch schon ganz niedrigschwellig anfangt mit den ersten Fragen, vielleicht auch schon zum Kauf. Das war zum Beispiel gestern bei uns auch ein Thema am Stand. Also wirklich, was hole ich mir und wie gehe ich damit um? Es gibt aber auch sowas wie Smartphones Café, also für alle erstmal geöffnete Angebote, leicht zugängliche Angebote. Dann gibt es Gruppenangebote, wo eben eine Schulung zum Beispiel stattfindet. Wie nutze ich mein Tablet? Und das als kleine oder größere Gruppe durchgeführt wird. Und dann gibt es noch sehr kreative Angebote, die sehr spannend sind. Zum Beispiel eine Schnitzeljagd durch den Zoo mit dem Tablet oder ein Ausflug, um die Bahn-App zu testen, um das so einmal durchzuspielen. Oder wir führen eine Wanderung mit Komoot durch. Also eigentlich sind da keine Grenzen gesetzt an der Stelle.
Hoffen wir, dass die Bahn dann auch fährt, wenn der Ausflug dann passiert. Welche Rolle spielen denn die ehrenamtlichen Engagierten bei diesen vor allem beim Digitalkompass, aber auch natürlich bei diesen Standorten?
Ja, genau. Also wie Ines schon erwähnt hatte, unsere Standorte sind im Prinzip eigentlich auch das Herzstück des Projektes. Die sind über ganz Deutschland verteilt, dass man eben einfach regionale Anlaufstellen hat. Und die Ehrenamtlichen, die dort aktiv sind, die sind, ja, ohne die würde es einfach nicht funktionieren. Wir haben heute auch viele Ehrenamtliche da, die uns bei unserem Stand unterstützen, das ganz freiwillig und ohne, dass wir sie gefragt haben teilweise. Also die sind einfach angereist zum Digitalkompass-Stand, zum Deutschen Seniorentag, weil sie das Projekt so toll finden. Und wie gesagt, wir sind seit fast 10 Jahren aktiv. Das ist natürlich dann auch eine große Verbindung, die man da auch persönlich hat. Und ja, es sind häufig auch Ehrenamtliche, die beispielsweise vorher schon im IT-Bereich gearbeitet haben und dann sagen, jetzt bin ich in Rente gegangen, jetzt möchte ich aber trotzdem irgendwie noch aktiv sein in dem Bereich und einfach vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit Menschen arbeiten oder Leute, die schon per se sich immer für Technik interessiert haben. Wir haben aber auch Ehrenamtliche, die sich dann irgendwie total reinfuchsen in das Thema plötzlich, weil sie selber mal zu einem Standort gegangen sind, Hilfe bekommen haben und dann gesagt haben, ich finde das so klasse, ich würde da jetzt gerne auch selber aktiv werden. Also wir haben da einfach eine große Fülle an Menschen, die dabei sind und uns auch wirklich die Treue halten. Und ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Da sind wir auch sehr dankbar für. Ja. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich.
Dankeschön. Der Digitalkompass hält viele spannende oder weitere spannende Angebote noch bereit rund um digitale Welt. Ja, wir sind natürlich ganz neugierig, welche weiteren Angebote das sind. Gibt es da konkrete Ideen und welche Materialien stellt ihr auch bereit?
Da würde ich jetzt einfach mal ergänzen. Genau. Ja, wir haben ein großes, neben den Standorten haben wir ganz viele Printmaterialien, also Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man beispielsweise die besagte Deutsche Bahn-App nutzt oder Videokonferenzsysteme, E-Mail-Programme, aber auch Handreichungen, wie man sozusagen in die digitale Welt findet. Wir haben einen tollen Podcast. Der Moderator ist auch heute anwesend. Sascha Lang ist unser Moderator. Einmal im Monat kommt da eine Folge zu verschiedenen digitalen Themen. Immer auch mit dem Bezug Barrierefreiheit, digitale Barrierefreiheit natürlich. Und ja, wir haben tolle Online-Veranstaltungen, wo es auch viele Kooperationspartner gibt, die ihr Wissen quasi in kleine Online-Runden reintragen. Genau, viele Serviceartikel auf unserer Webseite. Also sozusagen das Portfolio ist relativ breit an digitalen und lokalen Angeboten.
Und diese Podiumsdiskussion wird übrigens auch als Podcast erscheinen am 15. April. Ja, kleine Werbung am Rande. Wie wichtig ist beim Digitalkompass der Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die sich auch für digitale Teilhabe einsetzen? Diese Vernetzung, wie wichtig ist das?
Die ist sehr wichtig. Ein Angebot, was ich noch gerne ergänzen möchte, wo wir aber auch im Praxisgespräch drauf zu sprechen kommen, sind natürlich unsere digitalen Lerntandems, wo wir ganz eng mit der Universität Vechta zusammenarbeiten. Der Bernd Leisen ist heute auch da von der Universität, wo Studierende sich zusammen mit Älteren zusammenschalten digital und dann auch über mehrere Wochen sich digitalen Themen zusammen widmen und sozusagen da auch ganz eng zusammenarbeiten. Genau, und die Zusammenarbeit, die ich gerade schon erwähnt hatte, zum Beispiel in unseren Online-Runden, da arbeiten wir mit der BaFin, dem BSI, dem Europäischen Verbraucherzentrum zusammen. Die kommen eben alle in unsere Online-Veranstaltungen und geben da ihr Wissen sozusagen preis. Und das ist natürlich ganz toll und allein schon im Projekt. Wir haben heute alle sozusagen da. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband ist ja Partner, die Universität Vechta, wie eben schon erwähnt, und der Deutsche Schwerhörigenbund. Also ohne die Expertise auch aus den einzelnen Verbänden wäre dieses Projekt nicht möglich. Also das zeigt, glaube ich, auch wieder, wie wichtig die Zusammenarbeit verschiedenster Partner ist. Denn nicht einer kann immer alles wissen und beisteuern.
Kommen wir dann zu diesen Partnern. Andreas Bethke und Dr. Matthias Müller sind zwei Vertreter der Partner vom Deutschen Schwerhörigenbund und vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Ja, an euch beide zuerst die Frage. Andreas, fange ich mit dir an. Welche digitale Barrieren erleben ältere Menschen mit Seheinschränkungen im Alltag und wie wirken die sich auf die Lebensqualität aus?
Ja, wir haben ja so ein bisschen das Thema digitale Teilhabe und Menschen stärken gerade jetzt so ein bisschen behandelt. Und jetzt ist es so, wenn wir uns Gedanken machen, was bedeutet denn das für Menschen mit Seheinschränkungen, dann ist es halt so, dass bei einer Seheinschränkung man erstmal Probleme hat, Gesichter zu erkennen, Sozialkontakte zu pflegen, im Grunde auch lesen zu können, dann auch sowas wie Mobilität auch hinzubekommen. Und da ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt digitale Angebote habe, ist das ja eigentlich eine Chance zu sagen, so, damit kann ich die Seheinschränkung auch zum Teil überwinden und kann mir andere Zugänge oder kann mir die Beeinträchtigungen teilweise über digitale Wege überwinden. Und andererseits kann ich natürlich sagen, wenn ich diese Chance nicht ergreife, dann bin ich nicht nur sozusagen in der analogen Welt ausgeschlossen und habe da Schwierigkeiten, sondern da bin ich eigentlich ganz abgetrennt sozusagen von den Teilhabemöglichkeiten, weil mir dann halt auch der digitale Bereich nicht zur Verfügung steht. Also kann man so sagen, dass wenn wir uns jetzt über die Möglichkeiten Gedanken machen und auf welche Schwierigkeiten stoße ich dabei. Das sind so Dinge, die eigentlich im Leben allgemein auch gelten. Also wie ist es eigentlich, wenn ich die digitale Welt mir anschaue mit Kontrasten, mit Schriften? Wie strukturiert sind denn eigentlich die digitalen Informationen? Gibt es eine Vorlesefunktion? Gibt es Untertitel? Gibt es Bildbeschreibungen? Ist sowas wie Mehrsinneprinzip berücksichtigt? Das sind dann so Dinge, die eigentlich, für die wir heute Standards haben, von denen wir wissen, ja, damit kann man umgehen. Aber wenn sie halt nicht berücksichtigt sind, dann ist es halt so, dass ich sowas wie, was wir vielleicht heute kennen, wenn ich Termine abmachen muss für meinen Arztbesuch über Doktolib, nicht barrierefrei, dann kann ich das halt nicht bedienen. Wenn ich E-Books nutzen will und die Menüs einfach nicht für mich benutzbar sind, dann kann ich das nicht machen. Wenn die Online-Shops, wo man einkaufen kann, wenn die nicht so gestaltet sind, dass ich Dinge auch in die Warenkörbe lege, dass ich sie finde, dann kann ich die nicht nutzen. Also man kann im Grunde sagen, dass der ganze Bereich, der uns ja heute digital offen steht, dass wenn der nicht nutzbar ist, dann bin ich natürlich als Mensch mit einer Seheinschränkung nochmal ein Tick mehr ausgeschlossen, als das Menschen eh sind. Und dann geht das ja auch dahin, dass wir viel mehr im Behördenbereich auch Anträge heute ausfüllen müssen und sowas. Und all die Dinge müssen natürlich so gestaltet sein, dass sie halt Menschen nicht ausgrenzen. Dann ist das eine riesige Chance und passiert das nicht, dann ist das halt eine vergebene Chance. Dann ist es halt so, dass ich halt teilhabe für ganz viele, gerade alte Menschen, nicht zugänglich macht, weil wir ja wissen, der ganze Bereich der Sinnesbeeinträchtigungen, der tritt ja besonders im Seniorenbereich auf. Insofern finde ich, sind wir heute hier auch ganz richtig und ist es super, dass es auch dieses Projekt gibt, über das wir heute auch sprechen, Menschen zu helfen, im Grunde den Zugang zur digitalen Welt zu finden, auch wenn sie eine Sinnesbeeinträchtigung haben.
Dr. Matthias Müller, wenn wir von Barrieren sprechen, manchmal, wenn wir über Gebäude sprechen, fällt der erste Begriff Rollstuhlfahrer. Wenn wir über digitale Barrieren sprechen, kommt den meisten immer Menschen Sehbehinderung und blind in den Sinn. Allerdings gibt es auch digitale Barrieren für hörbeeinträchtigte Menschen. Inwiefern sind diese Barrieren da, bei älteren Menschen vor allem? Und wie wirken die sich dann auch auf den Alltag aus?
Ja, es ist vielleicht ein zweischneidiges Schwert, was man hier beachten muss. Ohne Digitalisierung in der heutigen Welt kann man schon fast sagen, kommt keiner mehr zurecht. Wenn man aber weiß, dass Hörbeeinträchtigte eben ein Kommunikationsproblem haben, das heißt, dass sie schon, wie Andreas Bethke eben gesagt hat, im alltäglichen Umgang ihre Probleme haben. Einmal, dass sie selbst eine Barriere überwinden müssen, indem sie bereit sind, sich diesen neuen Dingen zu stellen, dass sie eben auch eine Identität zu ihrer Beeinträchtigung finden, indem sie sagen, tut mir leid, habe ich nicht richtig verstanden oder was hatten Sie gemeint, dass also der Weg der Kommunikation eindeutig wird. Und wenn dann noch diese Chance der Digitalisierung hinzukommt, aber eben mit dieser Kommunikationsbeeinträchtigung verbunden ist, dann wird es noch schwieriger, weil man dann sagen muss, was muss ich da erlernen, was muss ich mir aneignen, welche Qualifikation muss ich erreichen, damit ich es nutzen kann. Sie wissen, wie schwierig es ist, wenn hörgeschädigte Menschen auf dem Bahnhof eben die Durchsage nicht verstehen und damit nicht wissen, weil der Zug irgendwo auf einen anderen Bahnsteig einfährt und damit nicht diesen mehr nutzen können. Oder dass zwar App-Angebote schön und gut sind, aber wenn ich nicht den Hintergrund und damit die, ich sag mal, Möglichkeit, Sie hatten das ja schön erläutert mit Handlungsanleitung, dann verstehe, dann nützt mir die ganze App nichts. Und so denken wir, dass wir unsere Hörgeschädigten einmal aktivieren müssen, dass sie sich diesen neuen Herausforderungen stellen. Umgekehrt aber auch allen Anbietern auf dem digitalen Markt sagen müssen, bitte bedenkt die Besonderheiten für Hörgeschädigte und setzt euch mit diesen Besonderheiten auch auseinander. Deswegen ist es uns in diesem Projekt ja so wichtig gewesen, dass wir die Multiplikatoren, von denen Sie gesprochen haben, eben geschult haben, darauf hingewiesen haben, wie schwierig es ist, wenn jemand sich eben einem Hörgeschädigten in einer Schulung, in einer Anleitung, in einer Offenlegung, sag ich mal, des Angebots dann nähern will und nicht versteht, welche Einschränkungen er mitbringt. Und das, denke ich, geht, und das ist hier ebenfalls auch schon angedeutet worden von meinen Vorrednern, dass es nur in diesem Netzwerk, in diesem Zusammenwirken aller geht. Und deswegen sind wir auch so froh, dass es dieses Digital-Kompass-Projekt gibt und dass wir da unsere, ich sag mal, einfach Kompetenzen als Hörgeschädigte einbringen können, aber auch die Sensibilität damit bei den anderen Partnern erreichen können.
Wie können wir denn digitale Angebote besser auf die Bedürfnisse jetzt zum Beispiel der hörbeeinträchtigten Menschen abstimmen? Gibt's da Ideen, wie man das besser machen kann?
Es fängt schon an, der Andreas hatte diesen Begriff schon erwähnt, mit der Untertitelung. Also wie gut ist die Untertitelung und wie gut wird in der Untertitelung das widerspiegelt im Inhalt und im Ausdruck, was wir da erreichen wollen. Und dort fängt es schon an, dass es eben bestimmte Probleme gibt. Bestimmt sind viele von Ihnen hier im Raum, die sagen, ach, da gibt's doch jetzt auch die KI und da gibt's doch durch die künstliche Intelligenz viele technische Lösungen, die das bringen wollen. Aber bitte überlegen Sie mal, was gehört für eine gute Kommunikation, die Sie führen, dazu? Mimik, Gestik, das Gegenüber wahrnehmen und auch erfassen, was ausgedrückt wird, wie es ausdrückt. Und das alles ist in diesem, jetzt sage ich mal, künstlichen, vermittelten Informationen dann nicht mehr vorhanden. Deswegen sagen wir immer, viel technischer Fortschritt, ich sage es nochmal, Schlagwort Digitalisierung ist gut, aber sie kann nicht das Menschliche miteinander und das Konkrete im Einzelfall umsetzen, ersetzen.
Andreas, bei den Menschen, die mit Seheinschränkungen leben, ist natürlich auch dieselbe Frage, wie können digitale Angebote besser abgestimmt werden oder angepasst werden?
Also zum einen ist es ja so, dass wir technische Standards haben. Es geht da eigentlich auch darum, diese auch wirklich einzusetzen. Also den Rahmen im Grunde, den wir haben, die Qualität, die wir haben, auch wirklich umzusetzen. Und dann gibt's natürlich aber darüber hinaus auch eine ganze Menge, ich sag mal jetzt von Hilfen, die wir einsetzen können. Wir sind, weil digitale Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbeeinträchtigung einfach was Grundsätzliches ist, mit ganz vielen Projekten in diesem Bereich unterwegs. Und wir haben beispielsweise eine Webseite geschaltet, die heißt laserlicht.info. Da kann man über Kontraste und über Schriften sich informieren, damit spielen, schauen, wie man das Ganze barrierefrei hinbekommt. Wir haben einige Standards entwickelt, wie man im Social-Media-Bereich und im Bereich der Videos mit einfachen Grundregeln es schaffen kann, mehr Barrierefreiheit hinzukriegen. Und wir sind im Moment dabei, ja auch, ich sag mal jetzt für die Macher, für die, die programmieren, eine Online-Publikation zu entwickeln, damit man einfach dort das Wissen noch verbessert, wie ich es programmieren muss, damit es barrierefrei wird. Naja, und dann ist es natürlich so, dass wir halt auch versuchen, bei den Umsetzern, sage ich mal so, bei denen dafür zu werben und mit denen ins Gespräch zu kommen, damit Barrierefreiheit besser umgesetzt wird. Wir werden jetzt in Zukunft, wenn wir Anträge ausfüllen müssen, mit der Möglichkeit auch umgehen können, dass wir uns ausweisen müssen, ne? Elektronischer Ausweis. Und im Gespräch mit den Ministerien kriegen wir halt mit, dass es von Anfang an nicht bedacht worden ist, Barrierefreiheit da wirklich mit umzusetzen, so dass das jetzt nachträglich hinzukriegen ein ziemlicher Aufwand ist und so dass wir im Grunde im Bereich der Interessenvertretung uns jetzt damit rumschlagen müssen, dass wir sagen, liebes Ministerium, jetzt musst du halt leider nochmal grundsätzlich dran und musst im Grunde bei den Weiterentwicklungen ja viele Schritte zurückgehen, wieder neues Geld, neues Know-how in die Hand nehmen, um weiterzukommen. Wir müssen in die Prozesse von Anfang an reinkriegen, dass Barrierefreiheit mitgedacht wird. Eigentlich der Standard, den wir immer haben. Und wenn wir das tun, dann ist das gar kein besonderer großer Aufwand.
Ist das Sensibilisierung? Ist das Gesetzgebung? Wie kriegt man denn diesen Gedanken, dass Barrierefreiheit von Anfang an mitgedacht wird? Wie kriegt man das vielleicht besser hin, weil wenn man wieder Geld in die Hand nimmt, dann ist natürlich das Argument, die Barrierefreiheit wird teuer, kann man nachvollziehen, ist nicht richtig, aber wie kann man diesen Automatismus schaffen?
Also gerade im Digitalbereich ist es ja so, dass ich gar nicht so viel investieren muss ich sagen. Wenn ich das von Anfang an in den Köpfen habe, dann ist das eine Geschichte, ist ja ganz anders, als wenn ich was umbauen muss oder neu bauen will oder sowas, ist eigentlich viel einfacher. Ja, wir brauchen einmal Gesetze, wir brauchen Rahmen, wir brauchen tatsächlich die Vorgaben, dass es auch dass es auch umgesetzt wird. Dann brauchen wir aber auch die Instrumente, dass es klappen kann. Wir haben zum Beispiel mitgewirkt jetzt bei einer Arbeitsgruppe auf der Bundesebene, dass wir, ich sag mal, Bausteine für Ausschreibungen entwickelt haben, damit bei Ausschreibungen das Thema Barrierefreiheit besser berücksichtigt werden kann, als das bisher der Fall ist. Oder es ist so, dass es eigentlich Überwachungsstellen für Barrierefreiheit gibt im Bund, in den Ländern. Leider ist es aber so, dass wenn die Berichte machen, dass die es nicht so machen, dass sie sagen, so, hey, da gibt's gute Beispiele, davon kann man lernen, sondern einfach wird alles aufsummiert und sozusagen an die EU vorschriftsmäßig gemeldet. Wenn wir heute über Bürokratieabbau reden, dann würde ich echt sagen, auf der Ebene ist so eine Meldepflicht völliger Blödsinn, weil du eigentlich nichts daraus lernen kannst. Wenn ich aber Positivbeispiele rausziehen würde und sagen würde, so, das Land X macht's gut, die Kommune Y, die macht so und das sind Dinge, da wird's optimal umgesetzt. Dann würde ich natürlich auch die kommunizieren müssen, die es nicht optimal umsetzen, aber ich würde was draus ziehen können. Wir müssen, finde ich, einfach mutiger sein, auch Positivbeispiele und wo läuft's nicht, dann auch benennen zu können und das, was wir an Strukturen schon haben, besser nutzen. Naja, und da musst du blinde Sebinette. Und da musst du natürlich die Menschen, um die es geht, mit einbeziehen. Das ist natürlich auch immer noch so eine Geschichte, dass wir echt sagen, nehmt die Expertise, wie Matthias Müller eben schon gesagt hat, der Menschen mit Schwierigkeit, mit Gehörlosigkeit, mit Blindheit, Sehbehinderung einfach mit.
Da hast du mir schon fast die nächste Frage vorabgenommen. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband ist ja ein Selbstvertreterverband, würde ich sagen, ne? Kann man ja definitiv sagen. Ihr setzt euch bundesweit für Menschen ein, die von Sehverlust betroffen sind, aber auch von Sehverlust bedroht sind. Wie wichtig ist denn hier das Feedback und die Teilnahme an der Entwicklung der Betroffenen für digitale Angebote zu verbessern? Der Einfluss, wie wichtig ist der?
Also wenn wir sagen, wir müssen eigentlich das Thema Barrierefreiheit in die Prozesse von Anfang an reinkriegen, dann brauchst du dafür ja sowas, was man in angelsächsischen Ländern Accessibility Teams nennt, die eigentlich in den Unternehmen mit integriert sein können. Da haben wir ja leider gerade eine sehr negative Entwicklung in den USA, wo vieles von dem zerschlagen wird, was da entstanden wird. Und wo wir das noch nicht haben, da muss ich natürlich dann die Expertise, ich sag mal, der Verbraucherinnen und Verbraucher, um die es geht, einbinden. Deshalb haben wir so Sachen gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt bei ganz vielen Webseiten der öffentlichen Hand Meldemöglichkeiten haben, das ist aber barrierefrei, das ist aber nicht barrierefrei, dann machen wir das. Und wir haben einfach mit einem Projekt ganz viele Barrieren gemeldet und gesagt, Leute, das müsst ihr ändern. Oder wir sind dabei, ein Userpool, nennen wir das, aufzubauen von Menschen, die jetzt nicht auf technische Barrierefreiheit prüfen, sondern die zur Verfügung stehen, wenn Behörden, wenn Unternehmen gerne sagen, so, wir möchten aber wissen, wie müssen wir unsere Dienstleistungen, unsere Produkte entwickeln, dann helft uns, beratet uns dabei, dann machen wir das und stehen zur Verfügung. Und sagen aber auch, Freunde, ihr müsst aber im Grunde auch schauen, dass ihr das implementiert. Oder wir versuchen zu schulen im Bereich der öffentlichen Hand. Beispielsweise haben wir gerade ein Programm, die schwerbehinderten Vertrauensleute zu schulen zum Thema einfach digitale Barrierefreiheit. Und das wird im Privatbereich dann jetzt auch noch mehr kommen. Kriegen wir ja schon ganz viel mit, kommen wir bestimmt auch noch dazu, wenn es ums Thema Barrierefreiheitsstärkungsgesetz geht. Also ich glaube, dass wir diesen Input einfach der betroffenen Seite ganz extrem im Moment brauchen, weil wir das noch nicht implementiert haben. Ich sag mal, in den Bereichen, die letztlich die Entwicklungen machen.
Mhm. Herr Dr. Müller, wie ist es denn bei den hörbeeinträchtigten Menschen? Wie viel Feedback ist da notwendig und wichtig und wie werden die eingebunden da?
Ich denke, ganz wichtig ist, dass wir auf diesen Ebenen, in denen wir als Schwerhörige tätig sind, also Bundesebene, Länderebene, aber auch vor Ort, immer wieder unsere Vertreter animieren und sagen, ihr müsst aufklären, ihr müsst die Informationen rüberbringen, welche technischen Hilfen sind für Hörbeeinträchtigte notwendig und wie kommen die dann zum Einsatz. Das heißt, Theorie ist auch gut, aber dann, Andreas hat es zum Teil schon angedeutet, auch sind die praktischen Erfahrungen wichtig. Dass man also ganz deutlich mal in solchen, Initiativgruppen, egal auf welcher Ebene, sich dann an die Anbieter heranwagt und sagt, nun testet mal, wie es ist, wenn man als Hörbeeinträchtigter das und das falsch versteht oder eben nicht so wahrnehmen kann und welche Auswirkungen es hat. Sie alle wissen hier im Raum, die Selbsterfahrung ist immer das Beste, ich hätte fast gesagt, Heilmittel, was es gibt. Und jeder, der mit einer besonderen Sache betroffen ist, kann dann sagen, ja, jetzt weiß ich, wie das ist. Also probieren Sie nur mal mit solchen Gehörstöpsel sozusagen im Alltag sich zu bewegen und dann festzustellen, was kann da alles schiefgehen. Und deswegen haben wir auch im Deutschen Schwerhörigenbund eine Facharbeitsgruppe Technik gebildet, die sich eben dieser Herausforderung stellt. Das heißt, die dann ganz konkret mit den technischen Notwendigkeiten, und da gibt's ja Gott sei Dank heute viele für Hörbeeinträchtigte, dann auf Digitalanbieter zugeht und sagt, hier, das muss in eine Symbiose werden, das muss in Zusammenwirken gehen, und dann können wir auch was Positives zum Nutzen beider Seiten bringen. Und ich denke, wenn wir dann ab Sommer auch die Privaten in dieser Richtung Barrierefreiheit noch mit einbeziehen können und dort auf die Angebote mit gesetzlichem Hintergrund einwirken, dann kommen wir da auch noch mal einen Schritt weiter.
Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, 2025, das ist ein wichtiges Jahr, dann wird das berühmt-berüchtigte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, schwieriges Wort, mit viel Inhalt, aber auch vielen Freiräumen noch, welches die kommerziellen Anbieter von Produkten und Dienstleistungen dazu verpflichten soll, barrierefreier zu werden, wird dann in Kraft treten. Welche Bedeutung hat dieses Gesetz in der Praxis für digitale Barrierefreiheit, Herr Müller?
Ich denke, dass, wenn es gut umgesetzt wird, schließt es einfach solche weißen Flecken oder Lücken, die es noch gibt, wo wir an Grenzen stoßen, weil eben bislang private oder kommerzielle Anbieter an der Stelle sich herausnehmen konnten oder zurücknehmen konnten und, ich hätte fast jetzt gesagt, eine Begründung fanden, warum eben dort und da die Barrierefreiheit nicht funktioniert oder noch nicht vorhanden ist. Dort hoffen wir sehr, dass es mit diesem neuen Gesetz uns die Handhabe gibt, dann Dinge durchzusetzen und anzupacken. Und das setzt auch, wie eben mehrfach schon jetzt erläutert, voraus, dass wir unsere eigenen Strukturen erstmal darüber aufklären, motivieren und auch ausstatten mit dem notwendigen inhaltlichen Wissen, damit sie dann herangehen können. Denn auch hier, Sie wissen alle, dort, wo ich nichts weiß, wäre ich auch ganz schnell irgendwo isoliert und in eine Ecke gedrängt und sage, das brauche ich nicht zu berücksichtigen. Und das widerspricht dem gesamten Inklusionsgedanken. Auch da brauchen wir, denke ich, nicht zu diskutieren. Und wenn wir eben von dieser einheitlichen Anwendung der Barrierefreiheit in der Digitalisierung auch sprechen, dann brauchen wir hier diese Anbieter mit im Boot.
Wir merken, Andreas, in der Gesellschaft, bei den Unternehmen, die jetzt von diesem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz betroffen sind, eine gewisse Unruhe fängt an. Man weiß ja schon seit 2021, dass es kommt, aber so wie mit dem Datenschutzgesetz zwei Tage vor Torschluss fängt man an, Panik zu entwickeln. Das ist in diesem Fall auch ein bisschen so. Man merkt eine gewisse Unruhe, und trotzdem dürfen wir sagen, dass, wenn dieses Gesetz jetzt in Kraft tritt, dann ist noch lange nicht Sommer, auch wenn das Kalender das hergibt. Also das ist nicht unbedingt das ist nicht unbedingt dann, schwupps, dann haben wir Barrierefreiheit und wir sind alle glücklich. Aber trotzdem, wie wichtig ist das Gesetz und wie wichtig ist das schon mal ein Schritt in die gute Richtung, wobei das Gesetz jetzt schon wieder reformiert werden müsste?
Ja, es ist ein Schritt. Aber so entwickelt sich ja unsere Gesellschaft. Wir sind ja heute oft so unterwegs, dass wir sagen, boah, das ist aber was, das finden wir jetzt aber nicht richtig. Ruf doch mal beim Minister an und dann muss sich das ändern und sowas. Und unsere Gesellschaft ist eine, die auf Aushandlungsprozessen beruht, und deshalb geht's halt Schritt für Schritt weiter. Und ich finde, dass wir schon ein bisschen runterkommen müssen von dieser Geschichte immer, was Person X gerade jetzt möchte oder Y oder sowas, und dass irgendjemanden sagt, da muss das morgen passiert sein. Und wenn es nicht passiert ist, dann funktioniert Demokratie nicht. Also das ist, finde ich, schon was, was man auch mal echt, finde ich, so ein bisschen wieder in den Diskurs, ins öffentliche Gespräch bringen muss, dass es halt so ist, dass wir unsere Gesellschaft so entwickeln, dass sie halt sich aufgrund von komplizierten Aushandlungsprozessen entwickeln. Und wenn ich mir jetzt aber das anschaue, was da kommt, dann ist es halt schon so, dass wir damit jetzt echt endlich mal einen Bereich erobern, naja, wo wir Menschen auch unterwegs sind. Wir sind halt nicht nur auf öffentlichen Webseiten oder irgendwie so was unterwegs, sondern wir haben mit Finanzdienstleistungen zu tun, wir lesen vielleicht E-Books, wir haben damit zu tun, dass wir Online-Shops nutzen, wir haben mit Bezahlterminals in irgendwelchen Supermärkten oder sonst wo zu tun. Und das ist halt der Einstieg mit diesem Gesetz jetzt, dass dort auch mehr Barrierefreiheit umgesetzt werden muss. Jetzt ist es dann auch wieder so, dass es viele Ausnahmen gibt für Kleinbetriebe und sowas oder dass manches gar nicht umfasst ist, wie Haushaltsgeräte und sowas. Kann ich alles sagen, dass insofern ist es auch wirklich nur ein Schritt. Aber das Entscheidende ist, finde ich, dass wir jetzt voranmachen und dass wir da gute Instrumente entwickeln. Na, das ist Wirtschaft jetzt, da wird es eine Marktüberwachung geben, dann werde ich die Möglichkeit haben, als Mensch mich dorthin zu wenden und zu sagen, ey, diese Produkte, die entsprechen aber gar nicht den Vorschriften. Dann heißt es aber, dass wir im Grunde die Menschen, um die es geht, erstmal informieren müssen, ja, was könnt ihr eigentlich verlangen? Das finde ich ist einmal eine Aufgabe für uns viele Organisationen, aber auch ganz ehrlich für den Verbraucherschutz, sich weiterzuentwickeln, allgemein in diese Richtung, die Verbraucherinnen und Verbraucher sozusagen bewusst auch so im Grunde zu begreifen, dass da halt behinderte Menschen dazu gehören. Und insofern finde ich, ist das eigentlich ein guter Aufschlag, den wir haben, uns gesellschaftlich da echt weiterzuentwickeln. Aber es wird die Initiative auf allen Ebenen brauchen. Standards sind noch nicht alle fertig. Die Instrumente, ich sag mal, im politischen Bereich, die werden entwickelt werden müssen. Die Wirtschaft braucht's und uns Organisationen braucht's auch.
Herr Müller, Zusammenwirken aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Unternehmen ist bei diesem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ja schon mal ein Phänomen, ist aber bei der digitalen Teilhabe sehr wichtig. Wie wichtig aus Ihrer Sicht?
Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass es jetzt eben darum geht, dass dieser Partner der privaten oder kommerziellen mit einbezogen wird, dass sie also nicht mehr am Rande stehen oder aus irgendwelcher Argumentation heraus sich zurücknehmen können, sondern jetzt verpflichtet werden. Und Andreas hat eben in der Aufzählung schon darauf hingewiesen, dass es vor allen Dingen auch die Überwachungsstellen dann wissen müssen, dass sie jetzt herangehen können an diese Partner und von denen das verlangen und dass wir aber eben auch durch, ich hatte vorhin gesagt, Inhouse-Schulung sozusagen unsere Leute dahingehend befähigen, dass sie sich auch dieser Herausforderung stellen und das durchsetzen und eben diese Partner auch für sich gewinnen in diesem Netzwerk und sagen, das setzen wir gemeinsam durch. Es darf nicht der Eindruck entstehen, das kostet nur Geld für die Menschen, die eben ein Handicap haben oder eben eine Einschränkung, sondern dass wir alle als Nutznießer da sind und das sind ja eben dann gerade diese Überwachungsstellen, die für alle dann da sind und das nochmal begleiten und nicht die Ausgrenzung, sondern die Inklusion, also das Dazugehörige sozusagen dann sicherstellen. Und deswegen sind die Erwartungen hoch an das Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber es ist eben nur ein Schritt. Andreas hat schon richtig gesagt, es müssen die Nachfolgenden dann auch kommen. Aber da sind auch wir wieder aufgerufen, sich dafür stark zu machen, dass es eben keine Stagnation gibt oder Stillstand, sondern dass das ein Anfang eines Prozesses ist.
Wir haben mit dem digitalen Kompass bereits die Möglichkeit, digitale Kompetenzen zu vermitteln und auch digitale Teilhabe zu fördern und zu ermöglichen. Meine letzte Frage an euch beide. Wir haben als Titel von dieser kleinen Podiumsdiskussion gemeinsam digitale Barrieren überwinden. Worauf kommt es jetzt an? Was sind denn die nächsten Schritte, Andreas Bethge, die wir brauchen, um Barrierefreiheit in Deutschland nachhaltig zu erreichen?
Also den einen Schritt,
glaube ich. Du hast 2 Minuten Zeit.
Den einen Schritt, glaube ich, den gibt es nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich daran arbeiten, die Bereitschaft zu entwickeln, dass wir sagen, wenn wir im Digitalbereich vorankommen wollen, dann müssen wir das als Chance begreifen und müssen es von Anfang an in die Prozesse reinkriegen. Und das ist, glaube ich, das, was die Hauptaufgabe ist. Und dann ist es, glaube ich, echt so, dass wir die verschiedenen Ebenen brauchen, dass wir gute Regulierung brauchen, dass wir uns trauen, das auch zu tun. Also wir haben in Deutschland da ja immer Manschetten davor, aber wenn man sich die angelsächsischen Länder anguckt, da geht es mit Regulierung, ohne dass die zugrunde gehen. Und wir brauchen, glaube ich, die guten Umsetzungsstrukturen und wir brauchen, glaube ich, dann diejenigen, die auch einfordern, also die Zivilgesellschaft. Und wir brauchen auch, das haben wir bisher noch nicht so thematisiert, im Ausbildungsbereich im Grunde das ist vielleicht auch sowas, wo Wissenschaft mit reinkommt im Hochschulbereich, aber auch in den IHKs brauchen wir auch die Weiterentwicklungen, dass Barrierefreiheit sozusagen einfach mit zu den Ausbildungsgängen gehört und dass es Standard wird. Und ich habe heute Morgen Deutschlandfunk gehört, dass ja gestern auch der Bundeskanzler hier war und wofür er sich eingesetzt hat. Und es gab zwei Stichworte, die genannt worden sind, die in der Presse aufgegriffen worden sind. Das eine war, sich gegen Altersarmut einsetzen und das zweite war, sich für mehr Barrierefreiheit einsetzen. Und das ist es, finde ich, worum es geht.
Ich kann mich dem voll anschließen und noch als Schlagwort, wie schon mehrfach jetzt genannt, das Netzwerk hervorheben. Nur im gemeinsamen Umsetzen und Wirken und dass jeder sensibel in dieser Partnerschaft ist für den anderen und darauf eingeht. Und eben das Mitdenken, nicht das Ausgrenzen, also nur das sehr eingeschränkte Sichtfeld aus seiner Betroffenheit hat, sondern eben im Netzwerk denken und im Netzwerk herangehen. Und daraus leiten sich dann die nächsten Schritte ab, ich sag mal, die dann durch die Rahmenbedingungen bezüglich Aktualität und bezüglich auch Machbarkeit dann angegangen werden müssen.
Danke euch beiden. Bernd Leisen, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Vechta. Sie haben das Lerntandem sozusagen ins Leben gerufen. Das Konzept setzt darauf, mobilitätsbeeinträchtigte Menschen und Studierende zusammenzubringen, um gemeinsam die digitale Welt zu erobern, zu erkunden. Warum ist dieses Angebot so wichtig, vor allem aber für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen?
Ja, 77%, wir haben mal so eine kleine, ein kleines Screening gemacht, welche Angebote es so in Deutschland gibt. Da ist uns aufgefallen beim Digitalpakt Alter und beim Digitalkompass, bei den Standorten, 77% der Orte bieten einfach ausschließlich Präsenzangebote an. Das ist auch sehr gut. Aber dadurch, dass wir jetzt mit dem Tandem nochmal ein zeitlich flexibles und ortsungebundenes Format haben, können wir da einfach diese bestehenden Präsenzangebote noch ergänzen einerseits. Also die Leute, die zu so einem Gruppenangebot hingehen, die lernen was Neues am Smartphone und dann haben sie quasi noch einen Ansprechpartner, wenn sie irgendwo nicht weiterkommen, bis sie zum nächsten Präsenzangebot gehen. Also das ist schon mal ziemlich gut. Und dann natürlich der Elefant, der im Raum steht, man kann jetzt auch in einigen Regionen, wenn wir nicht in Mannheim oder Berlin sind, dann gibt es tatsächlich auch gar nicht solche Präsenzangebote. Ja, da muss man sehr weit fahren. Bestes Beispiel, wenn ich aus Vechta nach Kloppenburg will, das ist 30 Kilometer entfernt, muss ich 1:50 mit dem Zug fahren. Für eine Strecke, glücken, dass ich den Anschluss kriege. Und das mache ich halt nicht regelmäßig. Ja, also das heißt, wir können da auch neue Zielgruppen erreichen, die sich sozusagen weiterbilden möchten in dem Bereich. Und eine andere Sache, die auch sehr spannend ist, ne, wir können wahnsinnig viele Freiwillige jetzt für die Technikvermittlung mobilisieren, die sich sonst nicht engagieren würden. Denn insbesondere Jüngere und Berufstätige, für die ist das sehr, sehr schwierig, so ein klassisches Präsenz-Ehrenamt, was auch zu festen Zeiten stattfindet, irgendwie mit ihren beruflichen Verpflichtungen und ihren privaten Verpflichtungen da irgendwie zu verknüpfen. Und dadurch, dass die Tandems sich ja einfach per Chat, per Anruf oder per Videoanruf austauschen können und auch sich selber entscheiden, wann und wie oft sie miteinander sprechen, bietet das unglaublich viele Möglichkeiten, das so in seinen Alltag zu integrieren.
Ja. Wir haben bereits über die Rolle der verschiedenen Selbsthilfeorganisationen gesprochen. Welche Rolle spielt denn die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen, Organisationen und der Praxis, um digitale Teilhabe zu ermöglichen?
Ja, also Forschungseinrichtungen haben natürlich nochmal ganz andere Ressourcen. Also Praxisorganisationen sind ja auch zeitlich sehr stark limitiert. Wir können natürlich dabei helfen, entsprechende Bedarfe, also wie entstehen digitale Barrieren, wie verbreitet sind sie und welche Folgen haben sie für Menschen? Das können wir im ersten Schritt sozusagen bei dieser Bedarfsanalyse schon mit erfassen. Wir können auch dabei unterstützen, Maßnahmen effektiv zu gestalten. Es gibt ja einen unfassbaren Fundus an Wissen aus verschiedenen Disziplinen, um zu gucken, wie können solche Angebote effektiv gestaltet werden. Und der letzte Punkt, den ich immer am spannendsten finde als Ökonom, wir leben nicht im Schlaraffenland. Das sind meistens Projekte, die auf öffentlichen Geldern fußen und auf freiwilligen Ressourcen. Da muss man wirklich schon schauen, dass wir schauen, welche Maßnahmen sind für welche Zielgruppen besonders effektiv. Ja, genau.
Sie forschen viel im Thema Engagement und veranstalten gemeinsam mit Ehrenamtlichen unter anderem die virtuelle Spielrunde in Pflegeheimen. Wie wichtig ist die Rolle? Ups, Text vorgerollt. Welche Rolle spielt ehrenamtliches Engagement, um Menschen mit Beeinträchtigung in die digitale Welt zu begleiten? Und braucht es manchmal vielleicht auch etwas außergewöhnliche Ideen, und Formen, dieses zu bewerkstelligen?
Ja, also wie in jedem anderen Engagementsbereich ist auch beim Bereich digitale Teilhabe ehrenamtliche Arbeit eine ganz wertvolle, aber auch sehr rare Ressource. Wir stellen fest, es gibt einen starken Wandel in der Ehrenamtskultur. Also während es vor 30, 40 Jahren Standard war, dass man im Schützensportverein, bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv war, regelmäßig dahin geht, stellen wir fest, dass insbesondere jüngere Leute immer weniger dazu bereit sind, sich zu verpflichten. Ja, so ein, wir haben immer Angst, sich zu binden, da irgendwie nicht mehr rauszukommen. Und deshalb sind solche Formate wie das Tandem, wo wir sagen, es ist ganz klar auf die 9 Wochen begrenzt, ist zeitlich flexibel, ihr könnt das in euren Alltag einbinden, eigentlich relativ wertvoll. Und genauso ist es bei dem anderen Projekt, was Sie angesprochen haben, wo wir ein digitales Ehrenamt in Altenpflegeeinrichtungen ermöglichen, dass man sich quasi in der Mittagspause mal zu einer Bingo- oder Quizveranstaltung zuschalten kann. Das kriegen dann doch viele hin für eine Dreiviertelstunde. Und dann wird noch ein ganz großer Bereich, ist auch das spontane und Mikro-Ehrenamt, wo man einfach vielleicht 5 Minuten irgendwas beitragen kann. Das sind also so neue Formate, die man so berücksichtigen kann. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, ich sag mal, wir arbeiten ja viel mit freiwilligen Agenturen auch zusammen. Es wird jetzt, glaube ich, auch immer wichtiger werden, nicht nur zu fragen, was können Freiwillige für uns tun, sondern wie können wir das Ehrenamt für die auch maximal attraktiv gestalten. Das ist quasi so eine betriebswirtschaftliche Denkweise. Wir müssen uns überlegen, unsere Ehrenämter, das ist wie Produkte oder Dienstleistungen, wie können wir die super attraktiv gestalten? Und gerade wenn Sie Schüler oder Studierende kriegen wollen, dann reicht das halt nicht aus, dass Sie sagen, ja, das ist eine gute Sache, die Sie da unterstützen. Also im Tandem-Projekt kann ich es Ihnen schon sagen, da gibt es auf jeden Fall noch eine Ehrenamtsbescheinigung für den Lebenslauf, wahlweise auch mit Engagementspunkten, Selbstbindungsinstrumenten, dass man das auch regelmäßig macht und auch motiviert ist. Ja, da wird auch noch, da werden die beliebtesten Inhalte, die Studenten sich wünschen konnten, im E-Learning auch thematisiert und aufgegriffen. Also da muss man schon viel auffahren, denke ich mal. Und dann kann man aber auch sehr viel erreichen.
Ines Hegemann, Projektleiterin Digital Kompass, Eva Nese, Projektleiterin Digital Kompass, Andreas Bethke, Deutscher Blind- und Sehbehindertenverband, Dr. Matthias Müller, Deutscher Schwerhörigenbund und Bernd Leisen, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Vechta. Herzlichen Dank euch 5 für dieses kurze Gespräch und wir machen eine kleine Umbaupause. Snacks gibt es später und dann machen wir weiter und dann gehen wir in die Praxis. Danke euch 5 für dieses tolle Gespräch. Ja.
Digital Kompass Podcast, der Podcast, um gemeinsam digitale Barrieren zu überwinden. Herausgeber: Deutschland sicher im Netz e.V. Der Digital Kompass Podcast wird ermöglicht durch das Bundesverbraucherschutzministerium. Der Digital Kompass ist ein Verbundprojekt der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen und von Deutschland sicher im Netz. Weitere Informationen findet ihr unter www.digital-kompass.de. Über Feedback zu diesem Podcast freuen wir uns. Kontakt zu uns und dem Moderator Sascha Lang schickt ihr bitte per Mail an podcast@digital-kompass.de.